Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Hallo und herzlich willkommen am Donnerstag, sagt Ihnen Joachim Dziecierski. Schön, dass Sie dabei sind. Für die polnische Politik wird es ein entscheidendes Jahr, denn die Präsidentschaftswahlen stehen bevor. Zudem hat Polen die rotierende EU-Ratspräsidentschaft übernommen und wird eine führende Rolle in der europäischen Politik spielen. Der Krieg in der Ukraine geht ins dritte Jahr und viele Polen befürchten, dass der Konflikt auf ihr Land übergreifen könnte. Hinzu kommt die unvorhersehbare Außenpolitik von US-Präsident Donald Trump, die weltweit für Unsicherheit sorgt. Was wird 2025 bringen? Dazu mehr gleich. Zuerst die wichtigsten Meldungen des Tages. Polen hat zum Jahreswechsel den EU-Ratsvorsitz übernommen. Hoffnung in Brüssel ist, dass die polnische Regierung ihre Rolle nicht so für eigene Zwecke instrumentalisiert, wie in den vergangenen 6 Monaten die ungarische. So war der ungarische Regierungschef Viktor Orban im vergangenen Sommer kurz nach Übernahme der Ratspräsidentschaft durch sein Land unabgesprochen nach Moskau und Peking gereist und hatte damit für erheblichen Unmut in den meisten anderen EU-Staaten gesorgt. Von Polen werden diplomatische Alleingänge dieser Art nicht erwartet, auch weil Regierungschef Donald Tusk das Maschinenwerk der EU besser kennt als viele andere. Tusk hatte 2014 bis 2019 den Posten des EU-Ratschefs. In den 6 Monaten seines Ratsvorsitzes will Polen vor allem Akzente in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik setzen. Es geht um Sicherheit Europa, lautet übersetzt das Motto, das die Regierung in Warschau ausgegeben hat. Wir wollen uns auf 7 Aspekte von Sicherheit konzentrieren, die äußere sowie die innere Sicherheit, aber auch die Sicherheit von Informationen, Wirtschaft, Energie, Gesundheit und Lebensmitteln, sagte Europaminister Adam Szłapka Anfang Dezember bei der Vorstellung des Programms. Bei der inneren Sicherheit hat Polen vor allem das Thema Migration und den Kampf gegen Sabotage im Blick. Der ukrainische Präsident hofft auf Fortschritte bei den Beitrittsverhandlungen während der polnischen EU-Ratspräsidentschaft. Wir hoffen auf messbare Fortschritte in den Verhandlungen über den Beitritt der Ukraine zur EU während der beginnenden polnischen Ratspräsidentschaft, schrieb Wolodymyr Zelensky am Mittwoch auf der Plattform X. Wir sind überzeugt, dass die polnische Präsidentschaft Europa stärken wird, betonte Zelensky und übermittelte seine Glückwünsche an Premierminister Donald Tusk. Die Ukraine stellte offiziell im Februar 2022 ihren Antrag auf EU-Mitgliedschaft und erhielt im Juni den Status eines Beitrittskandidaten. Im Dezember 2023 traf der Europäische Rat die Entscheidung, Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine aufzunehmen. Laut einer aktuellen Umfrage haben 60% der Polen große Bedenken, wenn sie an das Jahr 2025 denken. In einer vom United Surveys durchgeführten Umfrage für die Zeitung Dziennik Gazeta Prawna wurden die Polen gefragt, ob sie beim Blick auf 2025 mehr Angst oder Hoffnung verspüren. 15% geben an, deutliche Angst zu haben, während 40% positive Gefühle äußerten. Besonders besorgt sind die Polen über die direkte Beteiligung ihres Landes am Krieg und eine Eskalation des Konflikts in Osteuropa. Fast 52% der Befragten nannten diese Themen als ihre größten Ängste. Weitere Sorgen betreffen die Verschlechterung der finanziellen Lage. In der Umfrage gaben auch 23% an, sich um die Entwicklung im Gesundheitswesen Sorgen zu machen, und 22% fürchten eine Zunahme von Desinformation im öffentlichen Raum. Mit einem Sprung in die eiskalte Ostsee haben die Eisbären aus Gdańsk das neue Jahr eingeläutet. In Danzig-Jelitkowo stürzten sich rund 100 Menschen ins Meer, um das neue Jahr zu begrüßen. Die Veranstaltung fand bereits zum 50. Mal statt. Einige Eisbären tauchten in bunten Kostümen ins Wasser, darunter als Neptun, Pirat oder Weihnachtsmann. Nach einer obligatorischen Aufwärmübung am Strand folgte das Bad, bevor sich die Teilnehmer um ein Lagerfeuer versammelten. Der Eisbärenclub in Gdańsk, gegründet 1975, ist der älteste seiner Art in Polen und zählt mehrere hundert Mitglieder. Die Badesaison beginnt im Oktober und endet traditionell im Frühjahr. Und soweit die Meldungen beim polnischen Rundfunk. Weiter geht es mit der Presseschau. Polen hat zu Beginn des Jahres die halbjährige Präsidentschaft im Rat der Europäischen Union übernommen. Die offizielle Eröffnung findet am 3. Januar in Warschau statt. Die polnische Präsidentschaft wird sich auf 7 Hauptthemen konzentrieren. Außenpolitik, Innenpolitik, Information, Wirtschaft, Energie, Lebensmittel und Gesundheit. Laut der schwedischen Zeitung Sydsvenskan könnte die polnische Ratspräsidentschaft zu einem wichtigen Element im Gesamtbild der europäischen Sicherheitsarchitektur werden. Im Jahr 2025 müsse Europa seine Position in der Sicherheitspolitik stärken und gleichzeitig die Unterstützung für die Ukraine erhöhen, so die schwedische Zeitung. Dies sei besonders wichtig, da die Beziehungen zu einem unsicheren Partner auf der anderen Seite des Atlantiks, dem designierten US-Präsidenten Donald Trump, noch unklar seien. Im Gegensatz zu Ungarn, das die EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Hälfte des Jahres innehatte, sei Polen der Ukraine trotz historischer Differenzen wohlgesinnt, heißt es in der schwedischen Zeitung Sydsvenskan. Die Zeitung verweist auf die historischen Streitfragen zwischen Polen und der Ukraine, wie die Massaker an der polnischen Zivilbevölkerung in Wolynien während des Zweiten Weltkriegs und die nach dem Krieg erfolgten Umsiedlungen von Ukrainern im Rahmen der Aktion Wisła. Die heutigen Beziehungen zwischen Polen und der Ukraine seien auf gesellschaftlicher Ebene jedoch positiv. Ukrainer, die in Polen arbeiten, tragen maßgeblich zum Wirtschaftswachstum bei. Beide Länder würden sich zunehmend auf das konzentrieren, was sie verbindet, statt auf historische Streitigkeiten. So die schwedische Zeitung. Präsident Andrzej Duda und Premierminister Donald Tusk haben neben ihren Neujahrswünschen viel über die anstehenden Präsidentschaftswahlen gesprochen. Beide hätten sie als den Höhepunkt des bisherigen politischen Konflikts dargestellt. Werden die Polen damit ein Jahr der sich weiter vertiefenden Spaltung unbeschadet überleben? Fragt der Chefredakteur der Rzeczpospolita, Michał Szudrzyński. Wie wir lesen, hätten die Neujahrswünsche der Politiker gezeigt, dass es jetzt 2 Führungspersönlichkeiten mit Ambitionen auf die Parteispitze gäbe. Der Premierminister habe seine Wünsche auf alle Probleme und Enttäuschungen der Wähler der Regierungskoalition zugeschnitten. Denjenigen, die der Regierung vorwerfen, nichts zu tun, habe er das Narrativ von einem Kabinett präsentiert, das sich sowohl an Heiligabend als auch an Silvester treffe, um für das polnische Volk zu arbeiten. Ähnlich habe Donald Tusk seine Prioritätenliste formuliert. Erst ging es um das Chaos in der Justiz, dann um die Präsidentschaft, die Sicherung und Rüstung und zuletzt um die Wirtschaft. Tusk wisse sehr wohl, dass das Chaos in der Justiz zwar spektakulär sei, aber die Lebensqualität des Durchschnittswählers nicht so sehr beeinträchtige wie die Sorgen um die eigene wirtschaftliche Zukunft. Steigende Preise, Gerüchte über eine Krise, schwarze Prognosen der Ökonomen, all diese Sorgen habe er versprochen, auf einen Schlag zu neutralisieren. Allerdings nur unter einer Bedingung. Alles werde gut, wenn die Polen einen Präsidenten aus dem derzeit herrschenden Lager wählen. Nur dann würde das Rechtschaos ein Ende haben. Wohlstand und Entwicklung würden nach Polen zurückkehren. Nach Ansicht des Autors sei dies eine Vorahnung des totalen Krieges, dem die Polen jetzt bis zu den Präsidentschaftswahlen ausgesetzt sein werden. Als nächstes geht der Autor auf die Rede von Präsident Andrzej Duda ein. Er habe seinerseits davor gewarnt, die Früchte der Entwicklung in den 10 Jahren seiner Präsidentschaft zu vergeuden. Nach Ansicht des Autors sei der Präsident hierbei nicht als Staatsoberhaupt aller Polen, sondern als selbsternannter Vertreter der Opposition aufgetreten. Seine Äußerungen seien ein klares Signal gewesen, dass er die letzten 6 Monate seiner Präsidentschaft nicht verschlafen wolle. Er werde alle Mittel nutzen, um dem rechten Lager bis zum Schluss zu helfen. Dazu habe er der Regierung deutlich vorgeworfen, die Entwicklungschancen des Landes unter seiner Führung zu torpedieren. Der Präsident habe in seiner Neujahrsansprache ebenfalls wie Donald Tusk die Präsidentschaftswahlen hervorgehoben. Ihm nach würden sie darüber entscheiden, ob sich das Wachstum und die Entwicklung, die Andrzej Duda seiner Präsidentschaft zuschreibe, fortgesetzt oder allesamt vergeudet werden. Die Neujahrswünsche beider Spitzenpolitiker seien somit nur ein Vorgeschmack darauf, was Polen im Jahr 2025 erwarte, prophezeit der Autor. Das Online-Blatt Forsal schreibt indes über die Einstellung der Gaslieferungen an Transnistrien durch Russlands Gazprom. Laut Jakub Bielmanowitsch vom Institut Neues Europa sei dies ein weiterer Versuch, die Lage in der Republik Moldau zu destabilisieren. Der Schritt soll den pro-westlichen Kurs der Regierung umkehren. Wie der Experte erinnert, sei es dort Russland nicht gelungen, die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen im Herbst oder das europäische Referendum zu beeinflussen. Hier sei die europäische Integration als strategische Richtung für die Entwicklung des Landes in die Verfassung aufgenommen worden. Russlands Gaserpressung sei somit ein weiterer Versuch, die Republik Moldau zu destabilisieren und die pro-westliche Politik der Regierung umzukehren. Dem Autor nach sei dies vor allem im Hinblick auf die entscheidenden Parlamentswahlen im Juli 2025 ausschlaggebend. Wie der Autor erklärt, sei die proeuropäische und geografisch rechte Seite Moldaus heute nicht mehr direkt von Gaslieferungen aus Russland abhängig. Auf dem Gebiet des separatistischen Transnistriens befindet sich jedoch das Kraftwerk Tschuchurgan, das immer noch etwa 80% der Stromversorgung für das rechte Ufer liefere. Es basiere immer noch auf russischen Rohstoffen. Damit bestehe das Risiko von Stromausfällen. Zusätzliche Lieferungen durch Moldaus ausländische Partner, darunter Rumänien, könnten diese Engpässe verringern. Diese zusätzliche Energieversorgung würde allerdings viel teurer ausfallen als der Strom aus dem Kraftwerk Tschuchurgan. Und soweit die Presseschau. Den Pressespiegel finden Sie auch auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl. Frédéric Chopin, 1810 in Jelasowa Wola geboren, gilt als einer der bedeutendsten Komponisten der Romantik. Geprägt von Tänzen wie der Mazurka und der Polonaise sind seine Werke tief in der polnischen Volkskultur verwurzelt. Frédéric Chopin gilt als Sänger am Klavier. Seine Musik vereint Traurigkeit und traumhafte Leichtigkeit. Seine zerbrechliche Gesundheit setzt dem außergewöhnlichen Schaffen eines der größten Komponisten der Romantik viel zu früh ein Ende. Nach seinem Tod am 17. Oktober 1849 findet das Herz des Komponisten die letzte Ruhe in seiner Heimat Polen. Hildburg Haider berichtet.
Sein Herz ist in Polen und das ist einfach immer präsent in seiner Musik. Und für mich ist Chopin eigentlich der Sänger am Klavier. Dieses schöne deutsche Wort Innigkeit, das ist eigentlich etwas, was er lebt.
Der Pianist Alexander Krichel.
Ich lasse komplett los und ich gebe diese Kontrolle an die Musik ab. Also jede Art von zu konkreter Willenskraft oder Kontrolle erdrückt Chopin sofort, weil er so fragil ist.
Die allgemeine Meinung ist, dass ich zu leise gespielt habe, vielmehr zu delikat für die Deutschen, die gewöhnt sind, dass man auf ein Klavier eindrischt. Aber ich habe lieber dies, als wenn man sagte, dass ich zu laut spiele.
Sein wahres Traumreich ist die Poesie.
Der Dichter Heinrich Heine, wie Chopin für viele der Inbegriff des romantischen Künstlers.
Sein Teint war zart und durchsichtig, sein blondes Haar seidenartig, seine gebogene Nase ausdrucksvoll, seine Gestalt von mittlerer Größe, sein Gliederbau zart.
Der Musiker Franz Liszt.
Seine Stimme klang ein wenig gedämpft, oft fast erstickt. Seine Haltung trug ein so vornehmes Gepräge, dass man ihn unwillkürlich wie einen Fürsten behandelte.
Für mich ist er eine vollblütige Gestalt. Ein Mensch, der entgegen dem Klischee des Schwindsüchtigen sehr modern und unserer Zeit sehr nahe war.
Der Musikwissenschaftler Andrzej Suwek.
Would you like to dance Polonaise?
Willst du Polonaise tanzen? Das ist ganz einfach. Drei Schritte. Ich zeig's dir.
Dem Fremdenführer Andrzej Fortuna liegt Chopins Musik im Blut. Das demonstriert er im Park von Chopins Geburtshaus mit der berühmten A-Dur-Polonaise.
Wer je bestimmte Präludien von ihm hörte, sei es in Landhäusern oder aus offenen Terrassentüren, wird es schwer vergessen.
Der Dichter Gottfried Benn. Die Flügeltüren öffnen sich und die Töne fliegen in den Garten. Auf Bänken und Picknickdecken lagern die Besucher von Jelazowa Wola. Das Landgut westlich von Warschau ist heute Pilgerziel für Chopin-Liebhaber. Hier ist Chopin 1810 zur Welt gekommen. Die Eltern, der Vater Franzose, die Mutter Polin, nennen ihn Friedrich Franciszek.
Seines Herzens nach ein Pole und dem Talent nach ein Weltbürger,
schreibt der polnische Dichter Cyprian Kamil Norwid. Die Chopins ziehen mit dem Baby Friedrich nach Warschau, wo Vater Nikola eine Lehrerstelle antritt. Mit 7 komponiert ihr Sohn sein erstes Werk, eine Polonaise.
Du weißt, wie sehr ich mich bemühte, unsere nationale Musik zu erfühlen, und zum Teil ist es mir auch gelungen,
schreibt Friedrich an seinen Jugendfreund Titus. Traditionelle Tänze wie Polonaise, Mazurka oder Krakowiak geben Chopins Werken den charakteristischen Schwung. Die Chopins unterhalten in Warschau einen großzügigen Salon. Ihr begabter Sohn verkehrt seinerseits in aristokratischen Kreisen. Nach Abschluss der Schule besucht er das Konservatorium und entdeckt seine Leidenschaft für das Klavier. Auf Reisen in westeuropäische Musikmetropolen sammelt Friedrich musikalische Impulse. Mit 19 beendet er sein Studium. Auf dem Abschlusszeugnis notiert sein Professor Josef Elsner:
Besondere Begabung, musikalisches Genie.
Nach einem letzten Besuch im Geburtsort Jelazowa Wola rüstet sich Chopin zur endgültigen Abreise aus Polen.
Ich fahre weg, um für immer das Zuhause zu vergessen. Ich reise ab, um zu sterben. Und wie trostlos muss es sein, in der Fremde zu sterben. Ich lasse alle meine Schätze im Stich. Verdammt zu ewigem Seufzen.
Der 20-Jährige verabschiedet sich mit der Uraufführung seines ersten Klavierkonzerts. Fortan nennt er sich Frédéric Chopin. Im Gepäck ein Gefäß mit polnischer Erde. In den Ohren das Ständchen der Freunde.
Obwohl du unser Land verlässt, dein Herz bleibt hier bei uns.
Unterwegs erfährt Chopin vom gescheiterten Aufstand der Polen gegen die russischen Besatzer.
Bei Ausbruch des Aufstands führte der Zar harte Repressionen durch. Auf dem Campus der Universität liefen die Hühner umher. Das intellektuelle Leben war tot. Es gibt Momente im Leben, da bekommt die Musik eines bestimmten Komponisten oder Musikstücks einen besonderen Klang. Ich meine, das geschieht gerade in den letzten Jahren bei Chopins Musik.
Der russische Pianist Jewgeni Kissin.
Und zwar hängt das mit der russischen Aggression gegen die Ukraine zusammen. Schon in meiner frühen Jugend habe ich Chopins Stuttgarter Tagebuch gelesen. Darin vermerkte er den Einmarsch russischer Truppen in Warschau.
Moskau regiert die Welt. O Gott, gibt es dich überhaupt? Du bist da und verhinderst das nicht? Wie viele Verbrechen sollen die Russen noch begehen?
Mit dem Abschied aus Polen hat sich die Hälfte seines Lebens bereits erfüllt. 20 Jahre bleiben Chopin noch im Pariser Exil. Dort findet er Anschluss an die polnische Emigrantenelite von Künstlern und Aristokraten. Das Pariser Publikum liegt dem jungen Musiker zu Füßen. Prominenten Komponisten wie Berlioz, Mendelssohn, Robert Schumann oder Franz Liszt begegnet Chopin auf Augenhöhe. Ein Zubrot verdient er sich als Klavierlehrer.
Spielen sollte jeder Finger, mit der seinem Bau entsprechenden Kraft.
Gottfried Benn.
Der vierte ist der schwächste, nur siamesisch zum Mittelfinger.
Mehrmals hat sich Chopin verliebt, vermutlich in Vertreter beiderlei Geschlechts. Die Begegnung mit der burschikosen Schriftstellerin George Sand verläuft anfangs holprig. Dann lässt sich Chopin auf eine Liebesbeziehung ein und besucht sie über 9 Jahre lang in ihrem Haus im Herzen von Frankreich.
Schwacher Liebhaber, Schatten in Noir, wo George Sands Kinder keine erzieherischen Ratschläge von ihm annahmen.
Als Chopin mit Georges und ihren Kindern einen Urlaub auf der Insel Mallorca verbringt, verschlimmert sich die heimtückische Lungenkrankheit des Komponisten.
Brustkrank, in jener Form mit Blutungen und Narbenbildung, die sich lange hinzieht.
Takie badania symptomów wskazują, że Chopin być może nie był chory na gruźlicę, jak się to przyjmuje, tylko na mukowiscydozę.
Die Untersuchungen seiner Krankheitssymptome zeigen, dass Chopin vielleicht nicht an Schwindsucht litt, sondern an Mukoviszidose.
Der Musikwissenschaftler Andrzej Sułek verweist auf die Beschreibungen von Angehörigen, die ihn in seinen letzten Stunden begleitet haben.
To była właśnie ta choroba.
...1847 trennen sich Georges und Frédéric. Im Jahr darauf reist Chopin nach England.
Spielte für 20 Guineen abends, eine Viertelstunde. Und verdunkelt von Müdigkeit und Todesnähe, kehrte er heim, auf den Square d'Orléans.
Ich bin böse, ich bin traurig. Und die Leute öden mich an mit ihrer überflüssigen Fürsorge. Und ich kann nicht aufatmen, kann auch nicht arbeiten. Ich fühle mich einsam, einsam, einsam.
Dann verbrennt er seine Skizzen und Manuskripte. Nur keine Restbestände, Fragmente, Notizen, diese verräterischen Einblicke.
Sein letztes Werk, die Mazurka Opus 68 Nummer 4, gespielt auf einem Erard-Flügel aus Chopins letztem Lebensjahr 1849.
Stiller Tod. Man rückte den Flügel an die Tür und Delphine Potocka sang ihm in der letzten Stunde ein Veilchenlied.
Heute vor 175 Jahren stirbt Frédéric Chopin in Paris. Tausende begleiten den Trauerzug zum Friedhof Père Lachaise. Auf seinem Sarg verstreut man die Erde, die er einst aus Polen mitgebracht hat. Sein Herz aber schmuggelt seine Schwester Ludwika ins russisch besetzte Polen, verborgen in den Falten ihres Rocks.
ten szklany słój, w którym spirytusie to serce Chopina do dzisiaj się znajduje.
Das Glasgefäß, in dem Chopins Herz bis heute im Spiritus liegt, wurde in einem Ebenholzkästchen verschlossen.
Wszystko jest włożone jeszcze w skrzynkę dębową.
Piotr Rutkowski, der frühere Priester der Warschauer Kirche Heiligkreuz. Dort wird Chopins Herz in einer Säule eingemauert. Darauf ein weißes Marmorporträt und die Worte aus dem Matthäusevangelium.
Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.
Nur 100 Meter trennen den Salon, in dem der Wunderknabe Frederik einst Klavier spielte, von der Kirche Heiligkreuz. In der Nähe stehen Sitzbänke aus Granit, aus denen Chopin-Melodien klingen. Ein Student hält inne.
Was Chopin für mich bedeutet? Na, seine Musik, die Werke, die er geschrieben hat. Schade, dass er nicht unter uns ist. Es gibt nur sein Herz, das drüben in der Kirche aufbewahrt wird. Das ist das einzige Andenken. Und natürlich die Musik.
Nie eine Oper komponiert, keine Symphonie.
Der Dichter Gottfried Benn.
Nur diese tragischen Progressionen. Aus artistischer Überzeugung und mit kleiner Hand.
Das geschmuggelte Herz von Frédéric Chopin. Es berichtete Hildburg Heider. Der Beitrag entstand für die Sendereihe Zeitzeichen beim WDR. Zum Ausgang hören Sie Chopins Scherzo Nummer 2 in B-Moll. Am Mikrofon war Joachim Ciecierski. Bis bald. Tschüss. Aktuelle Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.